Ja, jetzt kommen wir ja schon meinem Wurzelthema sehr nah. Zorn. Und ich habe es genannt, ist Scham die Wurzel von Zorn? Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich glaube, dass das stimmt. Ärger bis hin zum Zorn auf mich oder auf andere überdeckt oft das Schamgefühl, dieses nagende Gefühl, bloßgestellt zu werden. Alle haben mitbekommen, dass ich es nicht konnte, wie ich eben schon mal sagte, dieses Gedicht aufsagen in der Schule oder in der Gemeinde. Oder ein Beispiel, was mich lange getroffen hat. Ein Freund von uns kam aus Israel wieder und hat mir ein Geschenk mitgebracht. Und das hieß die beste Shea-Butter, Bio-Vegan-Testsieger. Und ich dachte, ja schön, dann gehst du doch gleich ein Baguette kaufen. Und dann können wir das doch heute Abend lecker essen. Baguette mit Shea-Butter aus Israel. Ich stellte das auf den Tisch und mein Freund fing an, herzhaft zu lachen und mein Mann lachte gleich mit. Ich sage, ich verstehe jetzt nicht, warum lacht ihr denn? Ja, Ute, du sag ehrlich, du weißt nicht, was Shea-Butter ist. Nee, sag ich, wieso? Das ist eine Creme, eine ganz teure Creme für deine Haut. Und sie lachten sich schief und ich fand das überhaupt nicht witzig, überhaupt nicht. Fühlte mich so beschämt, jetzt muss man auch dazu sagen, ich bin ja Hautärztin, ja? Und ich wusste nicht, was eine Shea-Butter ist. Ja gut, ich habe sie natürlich weggepackt, habe dann eine andere Butter auf den Tisch gestellt, habe dann diese Shea-Butter bei mir ins Schlafzimmer gestellt und jedes Mal, es war auch noch so ein großer Pott, und jedes Mal, wenn ich mich damit eingerieben habe, ich sage, Shea-Butter, wie kann man nur Butter heißen, wenn man eine Salbe, eine Creme ist? Und nach einem Jahr noch habe ich gesagt, du blöde Butter, du hast mich so beschämt. Und dann sagt man, schmeiße weg, wenn du dich immer noch darüber ärgerst. Also die hat so richtig meinen Zorn heraufbeschworen. Und es war aber diese Scham, dass ich nicht wusste, was das ist. Mir geht das auch so bei Witzen. Also ich verstehe oft die Witze nicht, wo andere drüber lachen. Andere lachen kräftig mit. Ich habe allerdings mittlerweile festgestellt, wenn ich da mal nachfrage, ganz naiv, dass die anderen die auch nicht verstanden haben. Aber sie haben gelacht. Ja? Und also in diesen Situationen, da finde ich mich immer wie gedemütigt und ich bin den Situationen hilflos ausgeliefert und ich finde mich so schuldlos. Ich meine, wenn ich ja nun Schuld hätte, aber ich war doch schuldlos. Und ich weiß gar nicht, wie ich es hätte besser machen können. Und dann zeigt unglaublicher Zorn in mir auf, wie man mich so bloßstellen konnte. Ja, oder andere können mich auch provozieren, wenn ich nach einem Wochenende, wenn jemand zu mir sagt, na, hast du zu viel Kuchen gegessen, deine Jeans sitzt aber ein bisschen Spack. Nun weiß man, dass ich von spätestens ab meinem 14. Lebensjahr habe ich immer gegen Funde gekämpft. Und wenn dann so eine blöde Bemerkung kommt, dann denke ich, ach, du sagst nur, wenn ich zunehme. Wenn ich abnehme, fällt dir das nicht auf, ne? Und dann werde ich auch schon wieder sauer. Oder natürlich gibt es auch diese, du siehst gar nicht so aus wie dein leiblicher Vater. Du bist viel brauner im Gesicht, ne? Bist du sicher, dass das dein Vater ist? Das geht natürlich dann schon richtig unter die Haut, wo man ja gar nicht weiß, wie man sich dagegen wehren soll. Aber auch wenn ich Fehlverhalten habe, ne? Also ich weiß noch, ich habe den Haustürschlüssel stecken lassen. Und mein Mann hat ihn dann nicht einfach abgezogen, reingelegt, sondern hat gesagt, guck mal Ute, ne? Was ist das denn? Ne? Hast du den Haustürschlüssel stecken lassen? Und ich denke, was? Nee, kann doch gar nicht sein. Doch, sagt er, geh draußen gucken, da steckt er noch. Ne? Oh, ich denke, nein, fängt jetzt schon Demenz bei mir an oder was ist das denn? Und am schlimmsten fand ich es, als die Kindergartenleiterin einmal klingelte bei uns und mir drei meiner Kinder reinschob und sagte, Frau Horn, ich sage nur eins, Läuse. Läuse. Ich sage, kann doch gar nicht sein. Doch, sagt sie, alle drei Läuse. Unsere angenommenen Kinder und unser letzter sahen alle gleich groß aus, Drillinge mit Läusen. Oh, ich denke, nein, ich bin Hautärztin. Ich habe nicht gemerkt, dass die Kinder Läuse haben. Also Fehlverhalten. Und ich denke, alle diese Dinge haben was mit Scham zu tun. Ich fühle mich beschämt. Und dann werde ich sauer. Ich werde wütend auf mich, ne, dass ich das nicht gemerkt habe. Ich fand es auch interessant, ich habe immer sehr genau beobachtet, was so mit meinen Kindern war und habe dann auch gerne ihre Geschichten erzählt. Und einmal sagte meine Tochter, Mama, warum musst du eigentlich immer unsere Geschichten erzählen, über die die Leute lachen? Hast du keine eigenen Geschichten, über die man lachen kann? Ich möchte nicht, dass man über mich lacht. Und ich weiß, das ist auch ganz tief in mir drin. Und deswegen, also wenn so volle Geburtstage kommen, ne, oder Hochzeiten, dann gibt es Personen, die sagen, aber ich möchte nicht, dass du irgendwas Schamhaftes aus meinem Leben erzählst, was man ja dann sehr gerne macht, ne, den anderen so richtig schön bloßstellen. Und das habe ich auch nie gewollt. Ich habe auch immer gesagt, also bitte tut das nicht und schon gar nicht an meinem Geburtstag. Ja, dann sagt mir das lieber vorher oder hinterher, aber nicht an meinem Geburtstag. Wann gibt es denn das erste Mal Scham in der Bibel? Das erste Mal war direkt nach dem Sündenfall. Adam und Eva hatten von dem verbotenen Baum gegessen und dann rief Gott abends, ging er immer zu ihnen, mit ihnen spazieren, tauschte aus, hatte Qualitätszeit mit ihnen. Ja, aber sie wollten keine Qualitätszeit, sie versteckten sich. Warum? Weil sie Scham hatten und sie haben sich zum ersten Mal Feigenblätter gemacht. Es war die Scham, die sie da auf einmal sehen ließen, dass sie nackt waren. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich einen Schurz, um sich vor Gott zu verstecken. Es gibt auch den Begriff Fremdschämen. Seit 2009 ist er sogar in den Duden aufgenommen worden. Wenn ich mich stellvertretend für andere schäme, ja, mein Mann erzählt vielleicht, was ich denke, oh, musste das sein, dass er das jetzt erzählt? Oder ein Kind oder auch einen Menschen, den ich vielleicht gar nicht kenne, kann ich mich fremdschämen für. Also ich schäme mich nicht über mich, sondern über den anderen, wie der jetzt sich gerade da benimmt. Aber was ist Scham eigentlich? Scham ist das Gefühl der Verlegenheit, der Bloßstellung, das durch Verletzung der Intimsphäre auftreten kann. Und auf dem Bewusstsein beruhen kann, durch unehrenhafte, unanständige oder erfolglose Handlungen, sozialen Erwartungen oder Normen nicht entsprochen zu haben. Das ist Scham laut Definition. Und das Schamgefühl, das kann häufig vegetative Erscheinungen hervorrufen. Ich erröte, mein Herz klopft furchtbar, ja, und ich senke den Blick. Ich würde am liebsten aus der Situation heraus verschwinden. Ja, und wie kommen wir jetzt von der Scham zum Zorn? Es gibt zwei Aspekte des Zorns. Einmal die negative Seite, es gibt aber auch eine positive Seite. Und Zorn ist das einzige von diesen fünf Motiven menschlichen Handelns, die ich euch vorstelle, die wir auch bei Gott finden. Gott kann auch zornig sein. Also die negative Seite des Zorns, die kennen wir alle. Heftiger Ärger bis zu Jähzorn, Zornesausbrüche, die zu unkontrolliertem Handeln und Worten führen. Der Zorn erscheint dann als Beherrscher des Menschen, der seinerseits seine Gefühlsregung nicht mehr kontrollieren kann. Und das verstehen wir meistens, wenn wir an Zorn denken. Zorn ist etwas, was uns Angst macht, wo man denkt, der andere verliert jetzt die Kontrolle. Aber es gibt, wie gesagt, auch eine positive Seite des Zorns. Sie tritt bei Menschen auf, die sich falsch oder ungerecht empfunden haben, dass man sie so behandelt. Aber man spricht auch von heiligem Zorn, von Bürgerzorn, von Volkszorn, von Wählerzorn oder sogar vom Zorn Gottes. Gott kann Ungerechtigkeit auch nicht ertragen. Und da werden wir später noch hören von dem heiligen Zorn Gottes. Ich habe mich schon viel mit Zorn beschäftigt, weil es ja, wie gesagt, auch mich so zentral betrifft. Und ich habe sehr viele interessante Männer gefunden, die etwas zum Zorn gesagt haben. Zum Beispiel der Papst Gregor hat im 7. Jahrhundert gesagt, die Vernunft kann sich mit größerer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienbar ist. Also ich glaube, es ist wichtig zu fragen, warum bin ich zornig und was will mein Zorn? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir viel mehr zornige Menschen brauchen, die über Missstände aufstehen, über Ungerechtigkeit aufstehen. Einer davon war der William Wilberforce. Vielleicht kennt ihr den, der hat gegen die Sklaverei gekämpft. Sein Leben lang hat er gesagt, das ist ungerecht, das will Gott nicht, das ist mit meinem Verständnis der Bibel nicht zu vereinbaren, dass es Sklaven gibt. Er hat sein Leben lang dafür gekämpft, für die Abschaffung. Er hatte eine Wut, einen Zorn in sich. Es ist eine wichtige Kraft. Und er durfte erleben, 3 Tage vor seinem Tod, am 26.07.1833, wurde die Sklaverei in England abgeschafft. Diese Wut, die er hatte auf diese Ungerechtigkeit, hat ihn zu Höchstleistungen angespornt. Der Thomas von Aquin, der hat gesagt, Zorn ist einer der großen Gestaltungskräfte des Menschen. Es ist eine unglaubliche Kraft, die in mir ist. Und wenn sie gereinigt ist, wenn sie geheiligt ist, trifft sie auf wunderbare Art kann sie unser Leben verändern. Oder Aristoteles hat gesagt, der Zorn ist der unersetzliche Begleiter vom Gefühl für Gerechtigkeit. Gleichgültigkeit hat keine Auswirkung. Gleichgültigkeit hat auch keinen Zorn, keinen Ärger, kein Nichts. Lässt es einfach laufen. Aber wenn ich empfinde, hier ist eine Ungerechtigkeit drin und da muss ich was tun und ich bin aufgerufen, dann ist es wichtig, diesem Zorn auch Raum zu geben. Also ich habe das erlebt, bei uns in der Stadt nahm die Straßenprostitution unglaublich zu, um den Bahnhof herum. Und teilweise ging es sogar, wir haben jetzt 6 Söhne, dass sie angesprochen wurden von den Prostituierten. Na, Kleiner, für 20 Euro, wie sieht's aus? Und da stand mein Mutterzorn auf. Ich sage so, wenn es jetzt an meine Kinder geht, das geht ja überhaupt nicht. Und dann habe ich gesagt, Gott, wie kann ich gegen diese Prostitution, diese Straßenprostitution in unserer Stadt kämpfen? Was kann ich tun? Und ich habe einen Gebetskreis gegründet. Wir haben uns jeden Donnerstag für eine Stunde getroffen, haben gegen Prostitution in unserer Stadt, haben erst Buße getan, dann haben wir dagegen gekämpft, gebetet, im Gebet. Und interessanterweise hat Gott uns immer mehr gezeigt über diese Prostitution, über Menschenhandel. Und dann haben wir auch eine Veranstaltung in unserer Stadt gemacht. Wir haben Einkaufswagen uns ausgeliehen, haben junge Mädchen reingesetzt, schwarz gekleidet, die ganz traurig da saßen, schwarze Männer da hinten und die hatten eine Maske auf und draußen stand dran, Frauen zu verkaufen. Und da sind wir nur unsere Hauptgeschäftsstraße rauf und runter gegangen. Das, was wir nicht wussten, in dem gleichen Jahr wurde das Prostitutionsgesetz nochmal überarbeitet und dann haben wir Unterschriften gesammelt, dass Prostitution nicht mehr ein Beruf ist. Das ist doch eine so große Schande in unserem Land, dass Prostitution zum Beruf erklärt wird. Und dadurch sind wir der Puff Europas geworden. Alle kommen zu uns, weil bei uns ist alles erlaubt. Und wir haben Unterschriften gesammelt. Wir haben erkannt, wer noch alles gegen Prostitution kämpft, gegen diesen Menschenhandel. Und haben das ein Jahr konsequent gemacht. Und die Straßenprostitution, die gibt es um den Bahnhof herum nicht mehr, den gibt es in unserer Stadt nicht mehr. Der ist jetzt ausgelagert worden. Ich weiß nicht, ob er wirklich im Ganzen abgenommen hat. Auf jeden Fall hat sich die Politik intensiv damit auseinandersetzt. Es wurden Bordelle geschlossen, die illegal waren. Es wurde gegen Menschenhandel, wurde wirklich auch die Polizei, hat nachgeguckt in allen Hinterhäusern. Es ist ganz, ganz viel entstanden durch unser Gebet, behaupte ich jetzt. Und ich glaube, dass unsere Hauptaufgabe als Christen ist Gebet. Das ist das Einzige, was niemand anders, der nicht glaubt, machen kann. Wir können beten. Ja? Alles andere können auch andere Menschen machen, aber beten können nur wir. Und ich glaube, dass Gott durch unser Gebet ganz viel tut, was wir vielleicht nicht immer sofort sehen, aber ich bin absolut überzeugt, dass jedes Gebet Gottes Reich baut und er damit handelt. Da habe ich selber mal so empfunden, dieser Zorn auf Ungerechtigkeit, auf Dinge, die Gott nicht möchte, auf diesen heiligen Zorn, der mich in Bewegung gebracht hat. Und wenn du zornig bist, wenn du wütend bist, dann frag dich, Gott, ist das ein Zorn, den du mir gibst, wo ich aufstehen soll, wo ich was tun soll, wo ich die Gesellschaft mitprägen, mitverändern soll? Ich habe mal zu unserem Sohn gesagt, der Jüngste heißt bezeichnenderweise Benjamin. Und wir sind mal frühstücken gegangen, da habe ich gesagt, weißt du, Benjamin, wenn ich sehe, wie politisch du bist und wie gut du Bescheid weißt über die ganzen Parteien, über die ganzen Programme und so, also das bewundere ich echt an dir. Also ich bin eigentlich ein relativ unpolitischer Mensch gewesen. Und dann sagt er, was Mutter, du bist unpolitisch, stimmt überhaupt nicht. Ich sage, wieso, wie meinst du das denn? Ich war in keiner Politik, in keiner Partei drin. Nein, sagt er, aber durch deine Vorträge und so bist du so politisch. Politisch heißt doch nur die Welt verändern, die Gesellschaft verändern, Einfluss nehmen in die Gesellschaft. Und das kann man auf so viele verschiedene Art und Weise. Du kannst in die Politik gehen, du kannst es aber auch anders machen, durch Seminare, durch Bücher schreiben und so weiter, durch Menschen beeinflussen. Und da habe ich gesagt, so siehst du mich, dass ich Menschen beeinflussen kann? Ja, sagt er, so sehe ich dich. Von daher bist du voll politisch, Mama. Okay, habe ich gedacht, interessant. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diesen Zorn als Kraft entdecken, wenn er gereinigt ist, wenn er geheiligt ist und nicht sofort natürlich losstolpern, sondern erstmal mit Gott ins Gespräch kommen. Was möchtest du, dass ich mit diesem Zorn, den ich empfinde, an Ungerechtigkeit tun? Und das habe ich auch mit unseren Kindern immer wieder besprochen. Ich sage, wenn du das ungerecht findest, was der Lehrer tut, was wollen wir damit machen? Also nur drüber schimpfen, das bringt nichts, das verändert nichts. Lass uns dafür beten, wenn wir dann gereinigte Herzen haben, lass uns zu dem Lehrer gehen, lass uns mit ihm sprechen Und dann können wir auch was verändern. Dürfen wir denn überhaupt wütend sein als Christ? Ist vielleicht die eine Frage. Aber ich habe gefunden im Epheser 4, 26, zürnt nicht. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Also man darf zornig sein, man darf wütend sein, aber man soll dann nicht sündigen. Ne? Keine Gegenstände an die Wand werfen, keine Menschen verletzen. Das, was Michaela sehr schön dargestellt hat, ne? Auch in diesem Gedicht, was sie gesagt hat, dass wir oft im Zorn Dinge sagen, die wir nicht mehr zurücknehmen können und die dann sehr verletzen und oft ein Leben lang Auswirkungen haben. Weil es ist wirklich sehr schwer, ein Wort, was ich im Zorn gesagt habe, wieder zurückzuholen. Weil das natürlich was aus meinem Innersten sagt. Und du kannst tausendmal sagen, es tut mir leid. Ja, aber es ist ja in dir. Es ist in dir und es scheint irgendwas zu sein, was dich an mir stört oder warum du jetzt so auf mich reagiert hast. Woran erkenne ich denn, dass andere oder dass ich selber ärgerlich bin? Ich verdrehe die Augen, ich spiele gelangweilt mit einem Stift, ich schaue weg, ich runzel die Stirn. Ich gehe vielleicht häufiger aufs Klo oder auf die Terrasse. Ich fühle mich angriffslustig. Ich mache ironische Kommentare. Das ist auch etwas, wo ich sehr zur Vorsicht mahne, vor allen Dingen gegenüber Kindern, weil Kinder können erst ab einem gewissen Alter Ironie überhaupt verstehen. Ich sage mal ein Beispiel. Wenn du deinem Sohn gesagt hast, spiel hier nicht Fußball drin, schon gar nicht, dass eine Scheibe kaputt geht. Und natürlich geht eine Scheibe kaputt. Und das Kind kommt zu dir, zerknirscht und sagt, ich habe eine Scheibe kaputt gemacht. Und dann sagt der Papa, gut gemacht, wir drucken ja auch Geld im Keller. Ne? So, ironische Bemerkung. Und das Kind sagt, verstehe ich jetzt nicht. Also entweder musst du jetzt mich bestrafen oder ich muss es wieder gut machen oder du musst mich trösten. Aber das passt nicht und das kann ein Kind nicht verstehen. Und manche Erwachsene können auch Ironie nicht verstehen. Also ich bin auch jemand, ich mag Ironie überhaupt nicht. Und ich meide oft Menschen, die ironisch mit mir umgehen, weil ich da nicht mit umgehen kann. Da weiß ich, da fühle ich mich unwohl. Ich sage, sag mir genau, was du sagst, aber sag es nicht auf eine ironische Art und Weise. Und Ironie kann sensible Kinder kaputt machen. Das kann ich euch sagen. Die haben kein Vertrauen mehr, wenn ihr immer wieder ironisch mit euch immer wieder mit ihnen umgehen. Ja, es kann dann auch der Blutdruck natürlich steigen und der Puls. Meine Gesichtsfarbe verändert sich, ich kriege hektische Flecken. Daran merke ich, an mir oder auch vielleicht an meinem Gegenüber, hab Achtstellung. Und dann können wir eine Zornestreppe haben. Na, so wie hier diese Palme, auf die wir steigen können. Erst sind wir nur irritiert, dann sind wir genervt, dann mürrisch, dann ärgerlich, dann wütend, dann zornig. Und der Zorn steigert sich dann vielleicht bis zum Hass. Oder Jähzorn gibt es natürlich auch. Äußert sich der Zorn bei Männern und Frauen gleich? Was denkt ihr? Ich habe jetzt keine Statistik, wo ich euch das beweisen kann, aber ich denke, Männer sind von Natur eher Wettkämpfer, die möchten gewinnen. Die zeigen, wer der Stärkere ist. Sie sehen sich nach Ehre und Anerkennung und deshalb kommen die mit Kompromissen nicht so gut klar. Das fällt uns vielleicht leichter, Kompromisse zu machen. Und ich habe mal so gedacht, warum schlagen Männer Frauen? Warum tun sie das? Ob sie sich verbal nicht wehren können und unterlegen sind? Da habe ich allerdings eine Statistik, dass gesagt wird, im Streit fühlen sich die meisten Männer unterlegen, weil die Frauen so schnell mit ihrer Zunge sind und alles immer widerlegen. Mein Mann sagt manchmal auch, ne, ich habe keine Lust mit dir zu streiten oder mit dir zu diskutieren, weil am Ende bin ich immer der Dumme. Weil du hast von Gott gegeben einfach, du kannst alles miteinander verbinden mit Sprache. Das ist auch so von den Neuronen her. Ja, wir Frauen, wir sind wie Kleiderschränke. Ja, du machst die Tür auf und du siehst alles. Wir können alles miteinander kombinieren. Ich weiß jetzt, was mein Sohn macht, was mein Mann macht und so weiter. Während Männer sind mehr wie Schubladenschränke. Ja, die ziehen die Schubladeberuf aus, verschwinden darin und wissen nicht mehr, dass die Frau zu Hause gerade einen Schwangerschaftstest macht. Kommen abends müde nach Hause und die Frau sagt, willst du es überhaupt nicht wissen? Und er sagt, wieso, was soll ich denn wissen wollen? Ich habe einen Schwangerschaftstest gemacht. Ja, Schublade Frau auf, dann kommt der Schwangerschaftstest raus. Also ein Beispiel aus unserem Leben, aus unserem Eheleben. Ja, Schubladenschrank, das ist auch gut, dass sie dann, was sie machen, machen sie 100% konzentriert, während wir Frauen immer noch das und das und das und das haben. Und wir können alles mit Sprache kombinieren. Das ist von dem, wie ein Gehirn aufgebaut ist, eines Mannes, einer Frau vollkommen klar. Und deswegen fühlen sich Männer oft im Streit als unterlegen, weil sie rhetorisch nicht so gut sind. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, wenn man 100 Männer mit 100 Frauen vergleicht. Und das, was für uns vielleicht interessant ist, dass die meisten Männer sagen, ich fühle mich in einem Streit von Frauen oder von meiner Frau nicht geachtet. Dass wir das vielleicht mit nach Hause nehmen, dass wir sagen, auch im Streit versuche trotzdem Wertschätzung, Achtung gegenüberzubringen, dann kann ein Streit viel besser geschlichtet werden. Wie äußert sich Zorn bei Frauen? Ich denke, wir nörgeln gerne, wir schweigen, wir sticheln, wir verweigern uns, auch besonders in der sexuellen Liebe. Und vielleicht ist es so, wir unterdrücken oft unseren Zorn um der Harmonie willen, entwickeln wir deswegen vielleicht mehr Depressionen als die Männer, die es eher rauslassen. Darüber könnte man mal diskutieren. Das ist jetzt nicht endgültig in Stein gemeißelt. Wie ist denn unsere Natur? In Epheser 2,3 steht, von Natur her werden wir als Kinder des Zorns bezeichnet. Oder in Jakobus 1,20, des Menschen Zorn tut nicht, was recht ist. Also wenn du ihn nicht reinigen lässt durch Gottes Geist, dann richtet er ganz viel Unheil aus. Aber unsere Bestimmung ist eine andere. Im 1. Thessaloniker 5,9 steht, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn. Und im Epheser steht, alle Bitterkeit und Zorn und Grimm sei fern von euch. Also wir wieder müssen uns entscheiden, sie soll fern von uns sein. Es soll nichts mit uns zu tun haben. Ich entscheide mich gegen den Zorn, gegen den Ärger, gegen diese ganzen Auswirkungen. Für die Männer steht noch im 1. Thessaloniker, dass die Männer aufheben heilige Hände ohne Zorn. Ohne Zorn. Ja, und ich habe ja schon gesagt, Zorn ist das, was wir auch bei Gott finden. Ja, wo er sagt, ich bin ein eifersüchtiger, ein zorniger Gott. Oder in einem anderen Text steht, Jeschuram hat Gott zur Eifersucht gereizt. Wir können Gott reizen und ihn zornig machen. Wir können ihn wütend machen. Und in der Offenbarung steht, dass einmal die 7 Schalen des Zornes ausgegossen werden von Gott. Ich möchte jetzt noch mal kurz darauf eingehen, welche Situationen uns zornig machen. Vielleicht könnt ihr da noch mal mitgehen und überlegen, wo ist das bei mir? Also das Erste ist, das hat auch Linda gesagt, wenn ich gestresst bin, überfordert bin, wenn ich frustriert bin, dann werde ich leicht zornig. Und ich habe für mich mal entschieden, ich weiß noch, da waren die Kinder alle noch klein, da habe ich gesagt, Stress ist nicht von Gott. Wenn ich im Stress bin, mache ich Fehler. Dann fällt ein Ei auf den Boden, dann falle ich hin, dann fällt ein Kakao um. Stress ist nicht von Gott. Und ich überlege mir, wie kann ich diesen Stress, wie kann ich dem begegnen? Also zum Beispiel, nachmittags kommt Besuch und ich habe einfach noch so viel zu tun. Und ich denke, gut, dann backe ich heute keinen Kuchen, dann gehe ich eben Berliner kaufen. Ja? Kann ich den Stress reduzieren? Ich muss gucken, und das ist, behüte dein Herz mit allem Fleiß. Du musst gucken, dass du die Dinge lieber im Frieden tust als im Stress. Stress ist ein ganz schlechter Ratgeber. Und du bist verantwortlich dafür. Und ich habe das sehr gut gemerkt, als die Kinder klein waren, Kakao fiel um. Wenn ich im Stress war, habe ich gesagt, warum kannst du denn nicht aufpassen? Was machst du denn noch alles für einen Mist und so? Und wenn ich gut drauf war, habe ich gesagt, okay, was ist die Konsequenz? Geh einen Lappen holen, wisch alles raus, kannst den neuen Kakao machen. Und das Kind hat gesagt, hä Mama, ich habe das Gleiche gemacht. Einmal kriege ich eine runter und einmal ist alles nett mit dir. Und da habe ich gemerkt, ich muss auf mein Herz aufpassen. Die Situationen werden sich nicht ändern. Aber ich kann mich ändern, dass ich anders mit Situationen umgehe. Also Stress ist ein ganz schlechter Ratgeber. Ja, und ja, bei Parkplatzsuche, ne, werde ich gestresst. Ja, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Es gibt sogar einen Begriff, Road Rage. Also Wut, wütig sein im Auto. Ne? Und jemand sagte mir auch, das ist auch gerade ein Problem bei Männern, dass die unglaublich wütend im Auto werden können, wenn man ihnen die Vorfahrt nimmt, wenn die Leute zu langsam fahren oder. Also guck mal, wie du noch in der Gemeinde warst und wenn du ins Auto kommst, ne, was dann alles mit dir los ist. Also das ist wirklich ein guter Gradmesser, ob du gut gelernt hast, mit Stress umzugehen. Also diese Road Rage, da musst du auf jeden Fall gegen umgehen, was wir da so alles sagen. Ja, wenn wir unfähig in der Situation sind, was mir auch sehr geholfen hat, ich habe ja 6 Söhne und man sagt, dass die Jungs, die lernen ja später die Sprache als die Mädchen. Und die Jungs, die stehen dann mit 2 Jahren und wissen nicht, wie sie es ausdrücken sollen und werden immer wütender, weil sie genau wissen, die Mama versteht mich nicht. Ja, und dass das Aggressionspotenzial steigt, wenn der Mensch sich nicht gut artikulieren kann, wenn er nicht das sagen kann, was der andere versteht. Und da ist es halt so, wenn du das mal beobachtest, Jungs lernen oft viel später reden und haben oft nicht so einen großen Wortschatz wie die Mädchen. Und deswegen haben die oft ein viel größeres Aggressionspotenzial. Und dann einfach geduldig sein, ne? Und sagen, okay, der kann es noch nicht so gut ausdrücken, ne? Warum muss ich mich dann so drauf ärgern, dass er jetzt einen Wutanfall kriegt? Bei uns in der Familie heißt es immer, die Horns haben ein Hangry-Syndrom. Zusammen ist das Gesetz aus angry, ärgerlich und hungry, Hunger. Also wenn wir hungrig sind, dann muss nicht viel passieren und dann können wir ganz schnell wütend werden. Und das haben schon die Schwiegerkinder festgestellt und die tauschen sich da immer aus miteinander und sagen, ach, hat der auch wieder das Hangry-Syndrom. Musste man immer, wenn der wütend wird, frag immer als Erstes, wann hast du zuletzt was gegessen? Brauchst du mal wieder eine Scheibe Brot? Ja, und dann wird es schon wieder besser. Da kriegt man das. Natürlich, zu wenig Schlaf ist auch oft sowas. Ja, es ärgert uns, wenn andere laut Musik hören, wenn Kinder schreien. Es kann ja alles, kann uns frustrieren, kann uns ärgern. Wenn wir ungerecht behandelt uns fühlen, dann ist es auch so, dass wir leicht wütend werden. Wir werden übersehen, wir kriegen keine Gehaltserhöhung. Es ist eine ungerechte Aufgabenverteilung. Warum muss ich denn schon wieder die Toiletten putzen? Ne? Kann das nicht mal der andere machen? Ich würde auch gerne mal Moderation machen oder eben nicht Moderation machen. Ne? Dieses ungerechte Aufgabenverteilung und schon kann man ärgerlich werden, bis hin zu wütend. Ja, und als Geschwister ist ja ständig dieser Vergleich. Also ich bin auch evangelisch groß geworden und das war damals üblich. Ich hatte 4 Paten. Die waren alle verwandt mit uns, also Schwester meiner Mutter, Schwester meines Vaters und so. Und für meine Schwester, 3 Jahre jünger, gab es diese 4 Paten nicht mehr, die Verwandten. Sie hat halt 4 Freunde meiner Eltern gekriegt. Dadurch kriegte sie aber immer 8 Geschenke und ich kriegte 4 Geschenke. Ja? Weil meine Paten meinten, ja, ich bin aber auch die Tante von der anderen, haben der auch was geschenkt. Und ich dachte, nein, das ist meine Paten. Dann, wieso kriegt die denn jetzt noch ein Geschenk? Die hat jetzt 8 Geschenke und ich habe nur 4. Ja, kann man ja so schön vergleichen. Also Geschwister, das ist gar nicht so einfach. Ja, das andere, was wenn wir beschämt werden, das habe ich ja schon plastisch dargestellt, oder wenn wir enttäuscht werden. Und das fand ich auch mal sehr interessant. Also ich habe ein Kind, das auch ganz schwer unter ADHS gelitten hat. Und ich habe dann viele Dinge gemacht und habe dann gesagt, so, du gehst jetzt hoch. Eine Situation war noch, dass ich schon ziemlich fertig an dem Tag war. Dann habe ich gesagt, so, geh jetzt bitte hoch und putz deine Zähne. Ja, kam ich hoch, hast du es gemacht? Ja, ich ging kontrollieren, ne? Alles trocken. Und dann war ich so enttäuscht, ich weiß nicht, ob das Mütter nachvollziehen können, ich bin an der Wand runtergerutscht und habe geweint. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich war so enttäuscht, dass er wieder nicht getan hatte, was ich gesagt habe. Ich habe einfach nur geweint. Bitterlich geweint. Und das Kind kam, guckte, war verstört und ging wieder weg. Wir hatten dann eine Psychotherapie gemacht, eine Verhaltenstherapie. Und dann habe ich dieser Verhaltenstherapeutin das erzählt. Und da sagt die Frau Horn, das ist das Schlimmste, was Sie tun können als Mutter. Ich sage, was denn? Ohnmächtig sein. Jetzt, das Kind hätte erwartet, dass sie schimpfen, dass sie eine Strafe ausstellen, aber ohnmächtig sein, das ist das Schlimmste, das kann ein Kind nicht ertragen. Wenn ein Erwachsener, eine Mutter, wenn die nicht mehr weiß, was sie tun soll, das ist das Schlimmste. Bitte machen Sie das nicht, dann werden Sie lieber wütend, aber ohnmächtig ist noch schlimmer als wütend. Okay, habe ich gesagt, ja, haben Sie eigentlich recht, kann ich nachvollziehen. Aber es ist gar nicht so einfach, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden. Nicht eingehaltene Versprechen, ganz schlimm finde ich ja auch Ausplaudern von Geheimnissen. Und ich habe mich wirklich versucht, daran zu halten, auch bei meinen Kindern, wenn die gesagt haben, ich erzähle dir was, aber erzähle es niemand weiter. Und in der Pubertät war es sogar so, dass ein Kind gesagt hat, ich erzähle es dir gerne, aber erzähle es nicht dem Papa. Sonst erzähle ich es dir auch nicht. Und da habe ich mit meinem Mann gesprochen, habe gesagt, hör mal, ist das für dich okay, dass ich das für mich behalte? Und dann hat er wirklich sehr weise gesagt, ja, dann hat wenigstens einer Zugang zu dem Kind. Das ist für mich in Ordnung. Und wir haben es auch so gehalten. Also dass die Kinder können sich darauf verlassen, wenn ich ihnen was verspreche, dass ich das nicht breche. Oder ich würde hingehen und sagen, ich habe es jetzt doch auf dem Herzen, es dem Papa zu sagen, ist es für dich in Ordnung? Aber ich würde es nicht tun, wenn das Kind darauf vertraut oder ich habe auch nie Briefgeheimnisse, WhatsApp-Nachrichten, SMS, E-Mails heimlich gelesen. Ich habe immer gesagt, würdest du mir das zeigen? Und wenn das Kind gesagt hat, nein, dann habe ich es nicht getan. Das reizt zum Zorn. Und in der Bibel steht, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Du kannst auch sagen, ihr Mütter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und ich wusste sehr genau, wie ich mein Kind auch weiter zum Zorn reizen könnte, wenn ich jetzt noch das oder das oder das gesagt hätte. Auch bei meinem Mann weiß ich das, wie ich ihn weiter zum Zorn reizen kann. Oft sind wir selber schuld, wenn wir Zornesausbrüche bekommen. Jetzt Ratschläge gegen Zorn. Entspannter durchs Leben gehen. Nicht jede Fliege möchte dich ärgern. Vielleicht will sie nur leben. Das habe ich mir ganz oft sagen müssen im Sommer, weil wir ja fast auf dem Land wohnen, wenn dann die Fliegen mich ärgerten und meinen Kopf rumsirrten und ich abends schlafen wollte oder eine Mücke da war. Da habe ich gedacht, Ute, nein, sie will dich nicht ärgern, sie will nur leben. Nimm die Menschen um dich herum so an, wie sie sind. Es gibt keine perfekten Menschen, es gibt auch keine Traumpartner, es gibt keine Traumkinder. Akzeptiere, dass du in dieser Schicksalsgemeinschaft lebst. Und suche nicht ständig nach Schuldigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und fühle dich nicht ständig als Opfer. Nicht alles persönlich leben. Ne? Mein Mann liest in der Zeitung, guck mal, stell dir auf, ne? Durch die Corona-Krise jetzt, die meisten Menschen haben 5 Kilo zugenommen. Und ich denke, was willst du mir sagen? Will er gar nicht. Er will einfach nur sagen, stell dir vor, die meisten Menschen sind dicker geworden. Ich meine, ich bin auch dicker geworden, aber sonst würde ich mich auch nicht angegriffen fühlen. Ne? Aber nicht alles persönlich nehmen. Ich habe alles immer persönlich genommen, was irgendjemand gesagt hat. Ich sage, das sagt er bestimmt jetzt nur, weil ich hier sitze. Nein, er denkt oft gar nicht dran. Ja, das ist genau wie, wenn jemand jetzt über die Straße drüben geht und sagt, ja, die Frau Horn ist, ja, eben hat sie mich hier noch im Seminar gehabt und jetzt will sie mich nicht grüßen. Das ist doch unverschämt, die Frau. Aber die Frau hat es gar nicht gesehen. Ja, oder die Frau war gerade in Gedanken, hat was anders gemacht. Ja, eine aus der Gemeinde, die ist mal zu unserem Pastor gegangen, hat gesagt, boah, die Ute Horn, die mag mich nicht. Dann sagte der Pastor, jetzt bist du schon zum dritten Mal hier damit und hast dich beklagt über die Frau. Wollen wir nicht mehr zu ihr selber hingehen? Ja, von mir aus. Gut. Also hat er mich eingeladen, sind wir in das Kabäuschen gegangen. Ich sage, bitte, was willst du der Ute Horn sagen? Ute, du magst mich nicht. Wieso mag ich dich nicht? Ja, du grüßt mich nie im Gottesdienst. Du grüßt mich nie. Ich sage, ehrlichen Herzen kann ich dir sagen, ich habe nichts gegen dich. Aber wenn ich im Gottesdienst bin und unsere Kinder hier überall rumspürzen, dann bin ich nur am Gucken, dass das einigermaßen ruhig ist. Ne? Mir hat auch schon mal eine Frau gesagt, die nur eine Tochter hatte, die brav neben ihr saß, mein Kind kann auch neben mir brav sitzen. Warum können das denn ihre Jungs nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Aber aussteigen aus dem Opferdasein, ja? Dann konfrontiere die und sag, hör mal, magst du mich nicht oder ist was? Oder womit ärgere ich dich? Wieso ärgere ich dich? Ja, du guckst immer so grimmig oder so. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir denken, der andere will uns was. Oder will der überhaupt nicht? Der denkt gar nicht darüber nach. Und ich nenne das jetzt Aussteigen aus dem Opferland. Es gehören immer zwei dazu. Einer tut es und der andere erträgt es und wehrt sich nicht dagegen. Also ich nenne das jetzt in unserer Ehe, ich helfe meinem Mann, mich zu lieben. Ich steige aus der Ärgerspirale. Also wenn ich nach einer Vortragsreise müde nach Hause kam, meine Bücherkisten noch hatte und so, dann sehe ich ihn durch die Scheibe durch an dem Computer sitzen. Und dann denke ich, ach, er hat mich gesehen, da wird er doch gleich kommen, mir helfen. Er weiß doch, ich war jetzt 3 Tage weg und er freut sich bestimmt, dass ich zurück bin. Nein, mein Mann denkt nämlich, ach, das kann ich noch eben schnell machen, bis die Ute ausgestiegen ist und so. Ja, und dann merke ich, er kommt und kommt und kommt. Ich komme mich schon mit so einem Hals an. Also gehe ich raus, schleppe die Bücherkisten rein, denke, boah, das kann doch wohl nicht wahr sein, der sieht mich doch. Ne? Dann hole ich die anderen Kisten. Schließlich habe ich alles ausgepackt, er ist immer noch nicht da. Gehe ich zu ihm rein und sage, Thomas, hast du mich nicht gesehen? Doch, ich habe dich gesehen. Ja, ich sage, und? Warum bist du denn nicht gekommen? Warum hast du mir denn nicht geholfen? Schon gleich mit Vorwurf. Ja? Jetzt mache ich das anders. Ich stelle mein Auto ab, Blickkontakt. Wenn nichts passiert, gehe ich rein. Ich sage, hallo Thomas, du hast mich gesehen. Würdest du mir das Auto auspacken? Das würde mir total viel bedeuten. Er hat noch nie gesagt, mache ich nicht. Er macht es gerne. Und wir finden sofort, haben wir eine tolle Zeit zusammen. Es ist meine Verantwortung, auf mein Herz aufzupassen. Und er wollte mich nicht ärgern, er wollte einfach nur seine Sachen noch fertig machen und hat nicht gedacht, dass mich das ärgert. Und die deutsche Sprache sagt, ich ärgere mich. Ja, wen ärgert es? Nicht mein Mann, mich ärgert es. Wer kriegt das Magengeschwür? Wer kriegt den Herzinfarkt? Ich. Ich ärgere mich, sagt die deutsche Sprache. Und du kannst dich entscheiden, heute zu sagen, nein, ich ärgere mich nicht mehr. Ich entscheide mich dagegen. Ich gebe niemandem mehr die Macht über mich, mir schlechte Laune zu machen. Nein, die schlechte Laune lasse ich jetzt bei dir. Ich entscheide mich dagegen. Und ich werde klar in dem, was ich brauche und was ich nicht brauche. Ich sage meinem Mann jetzt, du Thomas, wie geht's dir heute? Also ich würde mich riesig freuen, wenn du heute den Cappuccino für uns beide machst. Ja gut, mache ich. Er kann meine Gedanken nicht lesen. Ne? Kann ich warten, bis ich ins Grab steige? Er liest sie nicht, meine Gedanken. Und deswegen muss ich sie ihm sagen. Und er muss mir auch seines sagen. Und seitdem geht es viel besser. Ich ärgere mich viel weniger, seitdem ich sage, was ich brauche. Nehmt das mal mit. Helft euren Mann, euren Kindern, euren Eltern, euch zu lieben. Sagt, was ihr braucht, was ihr wollt. Und seid kritikbereit, seid selbstkritisch und legt alle Kritiksucht ab. Kritik ist kostenlose Beratung, hat mein Sohn zu mir gesagt, Mama. Kritik ist kostenlose Beratung. Wenn ich dich kritisiere, kannst du dich ändern. Ist doch gut, oder? Ist eine gute Einstellung. Kritik ist kostenlose Beratung. Du musst ja nicht eine Psychotherapie machen. Kannst einfach mal zuhören, was dein Mann oder dein Kind oder so sagt. Ja, und lass deinen Maßstab der Selbstgerechtigkeit los. Lass deine Wut reinigen von Gott. Die Bibel sagt uns ganz viel dazu. Liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Lass die Sonne nicht untergehen unter deinem Zorn. Ich fand das so schön, das hat meine Großmutter mir gesagt. Als meine Schwester heiratete, hat der Pfarrer darüber gepredigt, lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und da habe ich gesagt, das wird mein Lebensmotto. Ich habe das nie vergessen. Ich habe meine Schwester mal gefragt, hast du mitgekriegt, worüber der Pfarrer gepredigt hat? Nee, sagt sie, ich war viel zu aufgeregt. Aber die Schwester, die hat es mitgenommen. Lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Ja, oder dass du nicht eine bittere Wurzel aufwachsen lässt, steht im Hebräer. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, hatte ich schon gesagt. Hasst das Böse und liebt das Gute. Hass ist eine ganz starke Kraft. Ich soll das Böse hassen, sagt Gott. Wer hasst von uns das Böse? Das, was Gott nicht ehrt. Ja, und ich glaube, die Antwort, so wie ich gesagt habe heute Morgen, die Antwort auf Neid kann Dankbarkeit sein. Die Antwort auf Zorn, würde ich sagen, ist Vergebung. Ja, wenn ich mein Herz reinhalte, wenn ich bereit bin zu vergeben. Und wir beten ja immer, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe. Aber wo tun wir das wirklich? Also für mich ist Vergebung das größte Geschenk, was Gott mir gegeben hat, dass ich nicht mit diesem ganzen Rucksack rumlaufen muss. Ich kann immer wieder um Vergebung bitten. Ich kann immer wieder zu meinem Kind gehen, zu meinem Mann gehen, zu meiner Freundin, zu wem auch immer. Ich kann um Vergebung bitten, weil ich weiß, Gott freut sich darüber und es macht mich leicht. Schon um meiner selbst willen will ich vergeben. Die größte Gefahr der Wut besteht darin, dass sie mehr auf Rache aus ist als auf Versöhnung. Ja, viele halten fest an der Wut und sind auf Rache aus, aber eigentlich sollte unser Ziel sein Versöhnung. Und ich finde es so schön, dass in dem Wort Versöhnung steht das Wort Sohn, Jesus Christus. Über ihn schaffen wir das, eine Brücke zu bauen zur Versöhnung. Also ich wünsche mir für uns, dass wir einen Lebensstil der Vergebung leben und dass wir die Energie der Wut nutzen, um Missstände zu verändern. Soweit mal der dritte Teil.